Ja, ihr Lieben, vielen Dank für die bisherigen Beiträge, für den schönen Duft, den ich schon die ganze Zeit hier aufnehmen darf. Ich freue mich auch schon auf das Essen, auf die Gemeinschaft. Das alles hat auch mit Erntedank zu tun. Ich habe neulich gelesen, dass wir eigentlich so dreimal im Jahr innehalten, darüber nachdenken, wie es uns geht, was wir tun sollten, was wir getan haben. Das ist meistens am Geburtstag, dass man darüber nachdenkt, wie ist das letzte Jahr gelaufen. Oder an Silvester, wenn es kalendarisch zum Ende geht. Oder auch an Erntedankfest. Früher. Heute, sagte ein Student, sind wir Supermarktpflücker. Einige haben noch einen Garten, aber die meisten von uns pflücken doch an der Theke, kaufen dort ein. Und früher war das Erntedankfest eine Vorschau auf das nächste Jahr. Das haben wir geerntet und jetzt wissen wir, wie es uns nächstes Jahr gehen wird. Es war nicht unbedingt eine Rückschau, sondern mehr eine Vorschau. Jetzt kriegen wir jeden Monat unser Gehalt, unsere Rente, unsere Pension und können es uns einteilen, hoffentlich. Aber könnten wir dann nicht jeden Monat innehalten und schauen, wofür wir dankbar sein dürfen? Dass wir uns zu essen kaufen können, dass wir uns zu trinken kaufen können, dass wir Kleidung haben. Als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, bat mich Irene, ob ich auch etwas über geistliche Ernte sagen könnte. Da ist mir der Text eingefallen in Lukas 10, Vers 2. Die Ernte ist groß. Und das hört sich gut an. Lukas 10, Vers 2 sagt, die Ernte ist groß. Das ist auch der Titel meiner Predigt. Die Ernte ist groß. Leider geht der Satz weiter. Und der ist frustrierend. Der ist traurig. Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Wer soll es machen? So eine große Ernte und kaum einer da, der arbeiten könnte. Und auf geistlicher Ebene hat Ernte auch immer mit dem Ende der Welt. Jesus kommt wieder und wir müssten uns doch vorbereiten. Wir müssten doch zusammenarbeiten. Die Ernte ist groß. Es geht um Frust. Kein schönes Thema für Erntedankfest. Und trotzdem hoffe ich, dass ich eine Antwort geben kann. Zuerst eine Geschichte, nicht nur für Kinder. Vielleicht ist sie auch für uns Erwachsene. Ein Mann ging bei Sonnenuntergang am mexikanischen Strand entlang. Als er so am Wasser entlang schlenderte, sah er von der Ferne einen Mann. Der hob immer etwas auf und schmiss es ins Wasser. Er wunderte sich, was er da machte, weil er hörte nicht auf. Als er sich näherte, sah er, dass der Mann Seesterne aufhob. Seesterne, die an den Strand gespült worden waren. Und ein nach dem anderen warf er sie ins Wasser zurück. Er war verblüfft. Er näherte sich zu dem Mann und sagte, schönen guten Abend. Ich habe mich gefragt, was Sie da machen. Ich werfe Sterne, Seesterne ins Meer. Sehen Sie, es ist gerade Ebbe und diese Seesterne sind ans Ufer gespült worden. Wenn ich sie nicht wieder ins Meer werfe, dann werden sie an Sauerstoffmangel sterben. Ich verstehe, sagte der erste Mann, aber es müssen doch Tausende von Seesternen an diesem Strand sein. Sie können unmöglich alle wieder ins Meer werfen. Das sind doch einfach viel zu viele. Und nicht nur an diesem Strand, sondern an Hunderten von Stränden müssen überall diese Seesterne wieder ins Wasser geworfen werden. Das ist doch unmöglich, das können Sie gar nicht schaffen. Der Einheimische lächelte, beugte sich hinunter und hob noch einen Seestern auf. Er warf ihn ins Meer zurück. Hab für ihn etwas verändert. Wie gehst du mit Frust um? Der Mann schaut auf seine Möglichkeiten und fängt einfach an. Wir können immer sagen, was andere noch machen könnten. wer alles mithelfen sollte. Und wenn der nicht mithilft, mache ich auch nichts. Oder wir fangen einfach mit unseren Möglichkeiten an. Wie ist Jesus mit Frust umgegangen? Ich möchte gerne einen Text, der so im Zusammenhang mit unserem Bibeltext steht, aus Lukas 9, Vers 51 bis 56 lesen. Jesus hat vorher seine 12 Jünger ausgesandt. Er hat ihnen Auftrag gegeben, zu heilen und das Evangelium zu verkündigen. Sie sind losgezogen, haben es geschafft, kommen freudig zurück und wollen Jesus davon erzählen. Dann ist die Speisung der 5000. Und so geht es ein bisschen weiter, bis es zu der Situation kommt, wo in Lukas 9, Vers 51 steht: Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu wandern. Jesus ist sich bewusst, dass er jetzt für die Menschheit sterben wird. Er wird das Ganze in Jerusalem machen. Er hat ein Ziel. Er hat das Ziel vor Augen und er ist auf dem Weg. Er hat eine Strategie. Er will für uns, für die Menschheit sterben. Der Text geht weiter, Vers 52. Er sandte Boten vor sich her. Die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, im Herberge zu bereiten. Die Samariter, das waren so die Feinde der Israeliten. Und er ist gerade im Ausland und er ist auf dem Weg nach Jerusalem noch nicht angekommen. Und er muss übernachten und er sagt, geht mal vor, macht das Zimmer klar, damit ich da mich ausruhen kann, zu Kräften kommen kann. Er hat eine Strategie. Und dann heißt es, und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Er hat das falsche Ziel. Er hat die falsche Politik. Er hat das falsche Parteibuch in seiner Westentasche. Und deswegen wollen sie ihn nicht aufnehmen. Wir sind belegt. Der Campingplatz ist voll. Frustrierend, wenn du spät abends ankommst und sagst, da will ich übernachten. Wir haben zu, wir sind voll. Und du siehst dann noch Plätze und bist frustriert. Aber was willst du machen? Legst du dich mit denen an? Streitest du mit denen? Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehrt werden. Johannes und Jakobus, die Donnerbrüder, so werden sie auch genannt, sehr aufbrausend. So nach dem Motto, die machen wir fertig. Du hast die Macht, wir haben die Idee, Feuer vom Himmel. Wenn du einverstanden bist, machen wir das. Wenn du uns deinen Segen gibst, wir machen sie fertig. Sie sind richtig frustriert und sie sehen nur eine Lösung, Vernichtung. Jesus aber wandte sich um und ich habe so das Gefühl, Jesus hört das und er dreht sich um und sagt, was? Er wies sie zurecht, also er erzieht seine Jünger auch in dieser Situation und er hat eine ganz einfache Lösung. Sie gingen in ein anderes Dorf. Jesus verliert das Ziel nicht aus den Augen. Er sagt, wenn ich hier Energie verschwende und eine kleine Hölle hinterlasse, nachdem wir alles verbrannt haben, auf dem Weg zur Erlösung vernichte ich. Das kann es nicht sein. Er verliert sein Ziel nicht aus den Augen, genauso wie der Mann am mexikanischen Strand sein Ziel nicht aus den Augen verloren hat. Er hat nach seinen Möglichkeiten gelebt und gehandelt. Er hat sich nicht dem Frust ergeben, er hat auch nicht nach Rache gesinnt, sondern er hat einfach nach seinen Möglichkeiten weitergelebt. Dann kommt der Text aus Lukas 10, wo unsere Überschrift her ist. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein, und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Jesus hat immer noch eine Strategie. Er schickt seine Jünger voraus. Sie sollen alles vorbereiten. Sie sollen die Möglichkeiten erörtern. Und dann kommt dieser Satz, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind weniger. Aber vorher hat er alleine die Arbeit gemacht, dann hat er 12 entsandt, dann hat er 72 entsandt und jetzt entsendet er uns. Also der Kreis wird immer größer. Und er sagt auch, ihr braucht nicht alleine zu gehen. Alleine ist ziemlich frustrierend, enttäuschend. Und ihr werdet auch Frust erleben, gar keine Frage. Geht zu zweit, stärkt euch gegenseitig, seid füreinander in so einer Situation. Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Das ist die Analyse. Das ist die Beschreibung des Ist-Zustandes. Und dann nennt er die Lösung. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und damit zieht er uns so ein bisschen zurück. Damit erzieht er uns so ein bisschen, wie Jakobus und Johannes. Die wollten alles zerstören. Die waren selbst frustriert, haben sich mit dem Auftrag Jesu so identifiziert, dass sie sagen, boah, wenn die hier nicht mitmachen, dann machen wir die fertig. Wir können nicht die Welt erlösen. Jemand sagte mal, die ist schon längst erlöst. Jesus ist schon für die Menschheit gestorben. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu erlösen. Aber unsere Aufgabe ist es, in unseren Möglichkeiten den Leuten zu bezeugen, was Jesus mit uns gemacht hat. Mehr müssen wir gar nicht machen. Und dann beschreibt Jesus, wie sie gehen sollen, dass sie nichts mitnehmen sollen, dass sie sich völlig in Gottes Abhängigkeit begeben sollen. Und am Ende in Vers 16, den Text möchte ich noch lesen, weil er auch so ein bisschen Jesu Strategie, Jesu Fürsorge für uns beschreibt. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Jesus versucht uns hier rauszunehmen. Ihr werdet Frust erleben. Ihr werdet aber auch viele schöne Sachen erleben, wenn ihr euch für Gott einsetzt. Aber wenn ihr diesen Frust überbewertet und euch aufhalten lasst, euch die Energie rauben lasst, sagt er, guckt einfach weiter, denn es geht gar nicht um dich. Gott ist nicht von dir abhängig. Er möchte uns gebrauchen, aber er braucht uns nicht. Wir dürfen mitmachen, ja. Aber glauben wir wirklich, dass nur ich die Welt erlösen kann? Dass wenn ich es dir nicht sage, Gott keinen anderen in der Hinterhand hat, der es sagen könnte? Er sagt, wenn ihr es nicht macht, ich lasse die Steine reden. Ich brauche euch nicht. Aber ihr dürft mitmachen. Und das ist ein Vorrecht. Das ist schön, Menschen zu begleiten. Ich möchte ein Lied lesen. Ich bewundere alle, die singen können. Ich kann es nicht so gut. Es ist ein Lied von Manfred Siebald. Ich habe es als Jugendlicher gerne gesungen. Das heißt, ich wollte dich verteidigen bei denen, die dich übergehen. Die schmähen und beleidigen, weil sie dich einfach nicht verstehen. Hier geht es um eine ehrenvolle Aufgabe, Gott zu verteidigen. Es kommt immer wieder, dass Leute kommen und sich über Gott lustig machen und dann stehe ich da und verteidige Gott. Das ist so diese Motivation hier. Dann gibt es eine Wende in diesem Lied. Doch plötzlich stand nur meine Ehre und nicht mehr deine auf dem Spiel. Und meine Weisheit, meine Lehre, weil ich mir nicht als dein Narr gefiel. Auf einmal stehe ich da. Ich versuche Gott zu verteidigen, der es gar nicht nötig hat, weil er ist einfach Gott. Und auf einmal stehe ich da und ja, es wird peinlich. Refrain, Herr, immer noch fällt es mir schwer, mit dir zu leiden und still zu sein mit dir. Herr, du trugst dein Kreuz vor mir her. Hilf mir zu sehen, ein leichteres liegt auf mir. Jesus ist das Vorbild. Es ist wichtig, dass wir erkennen, was seine Aufgabe gewesen ist, für die Menschheit zu sterben. Und was meine Aufgabe ist, das zu bezeugen. Wir erlösen die Welt nicht. Ich wollte für dich kämpfen, Herr, wie damals Petrus für dich stritt. Mich schmerzten deine Wunden sehr. Ich litt ein Stück des Hasses mit. Doch du hast mich nur angesehen, bis ich begriffen hab, du lässt noch den im Segen gehen, der dich verfluchte, und Schläge dir gab. Wir verstehen das manchmal nicht. Warum Gott Menschen segnet, wo wir sagen würden, können wir die mal eben fertig machen? Guck mal weg, lieber Gott, ich schlag zu. Und ich fühle mich gut dabei. Weil ich es ja für dich tue. Oder tue ich es doch für mich? Weil ich mich beleidigt fühle, weil meine Ehre auf dem Spiel stand. Ich wollte für dich gerade stehen. Sie waren wieder mal so weit, in dir den Schuldigen zu sehen, für Menschenhass und Menschenleid. Ich habe zu eifern angefangen und hörte nicht heraus, dass in den Klagen Fragen schwangen. Fragen nach dir und dem Weg nach Haus. Und hier sagt er, kann es sein, dass diese Fragen, diese provozierenden Fragen, die wir immer wieder hören, wo wir das Gefühl haben, wir müssten Gott verteidigen, echte Fragen sind? Es geht nicht darum, Gott lächerlich zu machen. Es sind echte Fragen, sie sind auf dem Weg, auf der Suche. Aber sie können halt nur so fragen. Das Lied endet, Herr, du hast lange schon gesiegt. Lange bevor ich begann, für dich zu streiten. Herr, zeige mir, dass es genügt, andere in Liebe zu dir zu begleiten. Und das ist auch das, was die Helene gerade berichtet hat. Wir werden den Hunger dieser Welt nicht verhindern können. Wir können aber dem einen Mann, der uns von Gott in den Weg gestellt wird, was zu essen geben, was zu trinken geben, gute Worte finden. Zeige mir, dass es genügt, andere in Liebe zu begleiten. Ich wünsche uns, dass wir keine Angst vor dieser Ernte haben. Es ist Gottes Ernte. Er möchte, dass wir mitmachen, ja. Wir dürfen mitmachen. Er hat uns Gaben und Fähigkeiten gegeben. Die dürfen wir einsetzen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Es geht nicht darum, dass wir die Position Gottes einnehmen. Die Schuhe sind zu groß. Aber Gott möchte uns gebrauchen. Er möchte, dass wir dabei sind, damit unser Leben einen Sinn macht. Amen.